ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: In gut 10 Tagen wird Hamburg noch voller sein als sonst. Dann steht in der Stadt ein Manöver der Bundeswehr an. Red Storm Bravo, so die Überschrift über 2 Tage und mehrere hundert Soldaten und Soldatinnen.
Was genau dann in der Stadt und im Hafen passiert, welche Ziele diese Übung verfolgt und wie das Hamburger Landeskommando und das Manöver eingebunden ist, darüber sprechen wir mit dem Chef eben dieses Landeskommandos. Das ist Kapitän zur See Kurt Leonhardt.
Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3696. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir haben heute zu Gast einen Mann, der in diesen Tagen besonders gefragt ist in der Stadt. Das ist der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr, Kapitän zur See Kurt Leonhardt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, moin.
Dass Sie da sind, hat einen besonderen Grund, denn am 25. September beginnt hier in der Stadt ein Manöver der Bundeswehr. Darüber wollen wir reden in den kommenden 2 Stunden und darüber, inwieweit die Hamburger von diesem Manöver betroffen sind, ob sie es überhaupt merken, wie sie es merken und so weiter. Kurt Leonhardt, wie ist das für Sie? Wird man schon nervös, je näher der Termin kommt? Das ist doch auch für Sie was Besonderes, so ein Manöver.
Das ist etwas Besonderes, aber solche Manöver werden natürlich sehr, sehr planvoll angegangen. So ist das einfach beim Militär und von daher planen wir das natürlich so, dass es keinen Grund gibt, wirklich nervös zu sein. Wir freuen uns darauf. Ja, es ist ein Manöver in Hamburg. Wir wollen das gemeinsam mit anderen Behörden hier in Hamburg durchführen.
Bevor wir mal auf die Einzelheiten dieser Operation oder dieser Übung Red Storm Bravo zu sprechen kommen, lassen Sie uns vielleicht mal kurz reden, was macht die Bundeswehr in Hamburg eigentlich? Hamburg ist ja nun nicht so ein großer Standort, denkt man mal zumindest. Man sieht nicht viele Soldaten auf der Straße, anders als man das vielleicht in manchen Flächenländern, in manchen Regionen sieht. Wie groß ist die Bundeswehr hier aufgestellt und was ist Ihre Aufgabe dabei?
Ja, jedes Bundesland hat ein Landeskommando der Bundeswehr, um eine Ansprechstelle zu haben für alle Fragen, die im Zusammenhang mit Bundeswehr stehen, ob das Katastrophenschutz ist, ob das Repräsentation ist, ob das gesellschaftliche Dinge sind, wie gehen wir mit dem 8. Mai um, wie gehen wir mit dem Veteranentag um. Aber wir haben natürlich auch eine sicherheitspolitische Lage, die sich seit einigen Jahren sehr verändert hat. Dafür hat die Bundeswehr einen Operationsplan Deutschland kreiert und darüber zu sprechen und auch zu sagen, wie das Bundesland davon betroffen sein könnte, das sind alles Dinge, die das Landeskommando macht und dafür sind wir one face to the customer, wie es so schön heißt. Sobald im Bundesland Hamburg eine Frage der Behörden besteht zum Thema Bundeswehr, gibt es genau eine Telefonnummer und das ist die vom Landeskommando.
Aber das machen Sie nicht ganz alleine, da stecken noch mehr Menschen dahinter.
Da stecken mehr Menschen dahinter. Ich habe einen Stab mit 60 bis 70 Leuten. Da gibt es eine Protokollabteilung, da gibt es eine Presseabteilung, aber da gibt es auch eine Operationsabteilung mit einem Lagezimmer, da gibt es Logistiker und von dort aus kümmern wir uns um diese Themen und neben dem Landeskommando gibt es noch viel größere Bundeswehrverbände in Hamburg. Das ist natürlich einmal die Universität der Bundeswehr Hamburg, die Helmut-Schmidt-Universität mit mehreren tausend Studenten, Studierenden der Bundeswehr. Und es gibt die Führungsakademie. Das ist ja unsere Weiterbildungsstätte für Offiziere in hohen Führungspositionen. Daneben haben wir noch ein Bundeswehrkrankenhaus, eines von 5 in Deutschland. Und dann haben wir noch mehrere kleinere Dienststellen der Bundeswehr, die dafür sorgen, dass die aufgezählten Dienststellen möglichst gut arbeiten können. 17 Dienststellen insgesamt in Hamburg, sodass wir circa auf 4.000 bis 5.000 Soldatinnen und Soldaten in Hamburg kommen.
Viele Menschen, aber wo genau sitzt nun das Landeskommando?
Das Landeskommando sitzt an der Grenze von Blankenese nach Isambruck in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne, Osdorfer Landstraße. Dort gibt es eine eher kleinere Kaserne und da ist das gesamte Landeskommando drin und von da aus versuchen wir dann alle Aufgaben, die wir haben, mit viel Freude anzugehen.
Sie haben die veränderte Lage angesprochen. Hamburg hatte deutlich mehr Kasernen in der Vergangenheit. Im Moment sind es, glaube ich, noch zwei. Also die eine, wo die auf dem Gelände sitzt, die Führungsakademie, und die andere, in der Sie sitzen. Viele Kasernen wurden nach der militärischen Nutzung umgebaut, sind heute Wohngebiete, zum Beispiel die Röttiger Kaserne. Das ist jetzt Fischbecker Heidbrook, ein Wohngebiet draußen im Südwesten Hamburgs. Wenn Sie die veränderte Lage so anschauen und auf die Politik schauen, die wieder deutlich mehr Soldaten und Soldatinnen will, machen Sie sich nicht Sorgen, wo man die unterbringen kann hier?
Also zuerst mal denke ich, wir dürfen uns jetzt nicht darüber wundern, dass es so wenige Kasernen in Hamburg noch gibt. Wir hatten eine Friedensdividende. Die Bundeswehr 1990 mit Anteilen der NVA war über 600.000 personenstark. Vor 10 Jahren hatten wir 160.000 Soldaten, sind jetzt wieder langsam auf 183.000 Soldaten gekommen. Also 35 Jahre haben wir die Bundeswehr reduziert und dann ist halt das Ergebnis, dass keine Kasernen mehr da sind. Darüber kann man sich ja jetzt nicht wundern. Und wenn wir jetzt versuchen, die Bundeswehr größer zu machen, mit dem neuen Wehrdienst zum Beispiel, dann müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wo kann man diese Menschen ausbilden, wo kann man sie unterbringen und eben auch, wie schaffen wir es, schnell diese Infrastruktur aufzubauen. Und dann ist die Frage, ob Kasernen bauen die einzige Antwort ist oder ob nicht auch modernere Gebäudekonzepte, containerbasiert und so weiter, in Frage kommen. Das muss man aber alles schauen. Das wird bis jetzt noch untersucht.
Aber Platz braucht man dafür auch. Fläche.
Fläche braucht man dazu auch, ja.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Zu Gast heute Kapitän zur See Kurt Leonatz, der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg. Herr Leonatz, der Titel sagte schon Kapitän zur See. Das heißt, Sie sind Mitglied, gehören zur Marine. Wie kam diese Entscheidung zustande? Sind Sie von der Küste oder wie kamen Sie zur Marine überhaupt?
Ich bin gar nicht von der Küste, sondern ich komme aus der Gegend von Aachen. Ich hatte schon sehr früh den Wunsch, Offizier werden zu wollen. Für mich war das Thema Führen war immer etwas, was ich besonders spannend empfunden habe. Und Marine habe ich immer verbunden mit Freiheit, auch mit Fernweh. Und so bin ich nach dem Abitur als Wehrpflichtiger zur Marine gegangen, bin dort auch zur See gefahren, Zerstörer Schleswig-Holstein 1987. Und tatsächlich hat sich dann meine Berufsbegeisterung bestätigt und ich habe dann versucht, Offizieranwärter zu werden. Das hat geklappt und heute bin ich noch immer begeisterter Marineoffizier und denke, dass ich einen der schönsten Berufe der Welt habe.
Aber wann war das, als Sie zum Wehrdienst eingezogen wurden? Wie lange musste man da gehen? Und das war doch wahrscheinlich eine ganz andere Welt, als wir sie heute haben.
Das war eine komplett andere Welt. Damals waren wir ja in der Ost-West-Konfrontation. Ich habe 1987 Abitur gemacht und bin dann direkt danach zum 1. Juli, wie ganz viele andere, damals zum Wehrdienst gegangen. 15 Monate war das dann. Und im Laufe dieses Wehrdienstes habe ich mich dann beworben als Offizieranwärter.
Das waren ja tatsächlich andere Zeiten. Können Sie sich noch daran erinnern, nach dem Abitur, wie Ihre Freunde reagiert haben, als Sie gesagt haben, ich mache lang Wehrdienst und bleib dann bei der Marine? Das war ja zeitweise nun ganz und gar nicht in.
Das stimmt. Wir waren 1987 auch gar nicht viele, die für eine verpflichtende Zeit zur Bundeswehr gegangen sind. Die meisten im Abiturientenjahrgang haben verweigert. Bundeswehr galt auch so ein bisschen als uncool. Ja, es war das Thema, wo es ja sehr friedensbewegte Menschen in Deutschland gab. Es war die Anfangsphase oder die Wirkphase der Grünen damals. Das gehörte alles Mitte der 80er Jahre dazu. Und tatsächlich war die Bundeswehr zwar eine große Institution, aber sie war auch nicht unumstritten. Das stimmt also auf jeden Fall.
Wenn man die Offizierslaufbahn bei der Marine einschlägt, dann gehört Gorch Fock sicher dazu. Können Sie sich an Ihre Zeit auf der Gorch Fock erinnern?
Kann ich sehr, sehr gut. Das waren circa 2 Monate, ich glaube ein bisschen weniger. Das war natürlich was ganz Besonderes. Das war auch mit großen Herausforderungen versehen. Zum Beispiel die Höhe, wenn man in die Takelage geht. Das ist etwas, wo man sich überwinden muss. Man schläft in Hängematten. Aber es war natürlich auch ein Abenteuer. Und wenn wir uns jetzt im Kreise von Crewkameraden, so nennt man das, mit den Jahrgangs Kollegen aus der Offizierausbildung trifft, dann denkt man natürlich, Klassentreffen, spricht man natürlich auch noch immer über die Gorch Fock. Allein deshalb, weil das natürlich auch mit dem Thema Jugend verbunden war.
Können Sie sich noch entsinnen, zu der Zeit, als die Mauer fiel und letztendlich ein Stück weit auch die Daseinsberechtigung von Militär, Marine, Bundeswehr insgesamt in dieser Größe in Frage gestellt worden ist, als man noch nicht genau wusste, wie geht's jetzt weiter? War das für Sie eine Zeit, wo Sie gesagt haben, da muss ich jetzt nochmal neu überlegen, oder stand für Sie gar nicht zur Diskussion, dass Sie da weiter dabei bleiben wollen?
Also diese Zeit kann ich noch sehr gut erinnern. Ich weiß noch, es gab einen berühmten Spiegeltitel Zukunft der Bundeswehr. Warum noch Bundeswehr? Umgeben von Freunden. Gibt es überhaupt noch eine sinnvolle Aufgabe für die Bundeswehr? Das erinnere ich so in der Zeit 1991 bis 1993, 94. Da hat man auch als Soldat den Eindruck gehabt, okay, wir werden kleiner, aber wofür wir wirklich da sein werden, das müssen wir mal sehen. Das änderte sich dann tatsächlich mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 1994, dass die Bundeswehr auch an Out-of-Area-Einsätzen teilnehmen darf. Und damit begann das Thema internationales Konfliktmanagement. Und die meiste Zeit meines Dienstes in der Truppe habe ich in diesem Konfliktmanagement verbracht, sodass ich in, ich glaube, 8 oder 9 Einsätzen war, am Horn von Afrika, in der Adria, Waffenembargo vor Serbien, UN-Resolution Libanon, Überwachungsaufträge im Mittelmeer. Also dieses Thema internationales Konfliktmanagement war zeitlich der Schwerpunkt meiner Zeit in der Truppe bis zum Kommandanten einer Fregatte.
Vielen Dank bis hierhin an Kapitän zur See Kurt Leonards. Gleich wollen wir noch etwas ausführlicher reden über die Auslandseinsätze und den Wandel in der Bundeswehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit Kapitän zur See Kurt Leonards. Er ist Kommandeur des Landeskommandos Hamburg. Herr Leonards, wir haben auch schon etwas eben über Ihre Auslandseinsätze geredet und über den Wandel in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wie haben denn die zahlreichen Einsätze auf See und an Land die Wahrnehmung der Bundeswehr und von Soldatinnen und Soldaten verändert? Wie haben Sie das empfunden?
Also Wertschätzung war ein Thema, vor allen Dingen, wenn man als Marinesoldat im Ausland war, merkte man natürlich, dass in Frankreich, in Spanien, in Großbritannien das eigene Militär ganz anders wertgeschätzt wurde, man aber auch als ausländischer Soldat in diesen Ländern teilweise mehr wertgeschätzt wurde als vielleicht in der Öffentlichkeit des eigenen Landes. Das merkte man, dass es da einen Unterschied gibt. Aber für mich war das Thema Führen eines Teams, Kameradschaft erleben, gemeinsam ein Team zu einem Erfolg führen, das war für mich immer etwas, was mich täglich begeistert hat, wirklich. Und deshalb habe ich nie die Frage gehabt, ich werde die Bundeswehr verlassen wegen der Wertschätzung in der Gesellschaft. während des Studiums an der Bundeswehruniversität, da hat man auch Praktika gemacht in der freien Wirtschaft, da hat man schon manchmal gedacht, Mensch, nach 12 Jahren in so einen Betrieb gehen, das wäre vielleicht auch eine Alternative, aber das hatte weniger mit dem gesellschaftlichen Umbau zu tun.
Sie haben gerade beschrieben Auslandseinsätze, Sie waren von Anfang an dabei. In Deutschland selber, in der Zivilgesellschaft, gab es ja auch eine Diskussion, sollen wirklich deutsche Soldaten Jahrzehnte nach Kriegsende, ja, aber sollen wirklich deutsche Soldaten wieder an solchen Einsätzen teilnehmen? Ist das unsere Rolle in der Geschichte überhaupt angemessen genug? Wie können wir damit umgehen? Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie ist das im Ausland diskutiert worden, auch bei den anderen Marineeinheiten, anderen Soldaten?
Ja, also diese Diskussion, die habe ich in meiner Erinnerung, hat die wirklich von 1990 bis 93, 94, 95 stattgefunden. Ja, das Verfassungsgerichtsurteil, und das Verfassungsgericht hat ja auch eine sehr starke Stellung in unserer Gesellschaft, nachdem das gesprochen hatte, dieses Gericht, hat diese Diskussion eher abgeebbt. Aber es war natürlich klar, dass in den ganzen Einsätzen, vor allen Dingen am Anfang, auch die an anderen NATO-Ländern oder teilweise auch EU-Länder festgestellt haben, die Deutschen brauchen länger, bis das Parlament dazu eine Entscheidung getroffen hat. Das Parlament muss über die Parlamentsarmee entscheiden und nicht der Präsident oder der Premierminister. Die Deutschen tun sich einfach schwer damit. Und dann gibt es ja das große Thema Rules of Engagement, also welche Handlungsoptionen hat der kommandierende Offizier im Einsatz. Und da haben wir dann auch gemerkt, dass andere Länder mehr Optionen ihren Soldaten mitgegeben haben, als deutsche Soldaten das im Einsatz hatten. Und das hat sich aber im Laufe der 20 Jahre danach wirklich entwickelt, dass die Deutschen sehr, sehr vorsichtig in diese Einsätze hineingegangen sind und nachher auch wirksamer wurden.
Kurze Frage, gab es einen Auslandseinsatz, einen robusten Einsatz, wie man ja in Militärsprache sagt, wo Sie mal das Gefühl hatten, das ist jetzt etwas, wo ich an meine Grenzen komme, wo es auch gefährlich werden kann?
Ja, also das hatte ich in vielen Einsätzen. Also zunächst mal ist es ja so bei der Seefahrt, sobald das Wetter umschlägt oder sobald bestimmte Abläufe nicht funktionieren, Seefahrt kann einfach gefährlich sein, mal unabhängig von Einsätzen. Also da muss man zuerst mal ganz konzentriert und auch sehr prozedural agieren. Und das Zweite ist natürlich, wenn man zum Beispiel 94, 95, 96 das Waffenembargo gegen Serbien in der Adria durchführte. Da haben wir jede Nacht teilweise 3, 4 Handelsschiffe kontrolliert. Das heißt also, man geht mit Speedboot und 10 bis 15 Leuten an Bord eines Handelsschiffs, entert dann zuerst mal 10 oder 15 Meter eine Jakobsleiter hoch, nachts mit viel Ausrüstung, um dann systematisch ein Schiff zu durchsuchen. Oder tagsüber, man wird mit dem Hubschrauber verbracht in mehreren Wellen und wir nennen das Ropen, also man rutscht am Seil sozusagen runter. Das sind Alleintätigkeiten, da kann etwas passieren. Und dann gibt es Schiffsbesatzungen, die das akzeptiert haben, dass sie inspiziert werden, andere Besatzungen, die nicht begeistert davon waren. Da musste man also auch argumentativ zumindest gegen Widerstände vorgehen. Und dann natürlich am Horn von Afrika, Antipiraterie-Operationen, wo junge Menschen bewaffnet auf sogenannten Skiffs oder Dhows andere Handelsschiffe gekidnappt haben, die nicht viel zu verlieren hatten. Da wusste man schon, da muss man auch aus einer Position der Stärke agieren, um die Sicherheit auch für seine Besatzung zu behalten. Also das sind schon spannende Einsätze gewesen.
Sie haben das Wetter angesprochen. Werden Sie eigentlich seekrank?
Ich habe Glück, dass ich mit Seekrankheit sehr, sehr wenig zu tun habe.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute zu Gast der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg, Kurt Leonards. Er und seine Soldatinnen und Soldaten bereiten gerade das Manöver der Bundeswehr vor, das Ende des Monats hier in der Stadt stattfinden wird. Red Storm Bravo heißt das Ganze, Kurt Leonards. Am 25. September geht's los. Warum macht man so ein Manöver? Was ist das Ziel dieses Manövers?
Ja, das Ziel des Manövers ist natürlich, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr auch im Gebiet von Hamburg weiterzuentwickeln und eben nicht nur für die Bundeswehr alleine, sondern aufgrund der sicherheitspolitischen Lage auch mit anderen Behörden zusammen. Und deshalb ist das eigentliche Thema unserer Übung Red Storm Bravo mit Behörden Hamburgs, mit Blaulichtorganisationen Hamburgs gemeinsam uns um eine bestimmte Lage zu beschäftigen.
Welche Lage ist das? Diese, was für ein Szenario steckt da dahinter?
Ja, die Lage ist, dass es am Bündnisgebiet im Nordosten der NATO zu einer Verschärfung der sicherheitspolitischen Situation kommt. Und dann ist das Szenar, dass die NATO beschlossen hat, die Truppenpräsenz im Baltikum zu stärken. Und dafür gibt es dann auch Bundeswehrtruppen in Hamburg, die einmal durch Hamburg geführt werden müssen. Und das wollen wir trainieren. Wie ist das eigentlich, wenn eine Kolonne durch Hamburg fährt? Wie ist die Zusammenarbeit mit der Polizei? Wie plant man so etwas? Wie kommuniziert man über welche Verbindungen? Haben wir eigentlich eine gemeinsame Sprache, die die Polizei versteht, die Bundeswehr versteht, die Feuerwehr versteht und andere Blaulichtorganisationen? Das ist das eigentliche Thema, dass wir ja wahrnehmen, dass wir eine sicherheitspolitische Situation haben, die einmal dazu führt, dass Russland schon eine Bedrohung darstellt und dass zum Zweiten es hybride Aktionen gibt in Deutschland, auch in Hamburg. Und da wollen wir uns gemeinsam drum kümmern mit verschiedenen Behörden der Stadt. Ein Player davon ist die Bundeswehr. Und deshalb sind wir sehr froh, dass auch andere Blaulichtorganisationen unsere Einladung angenommen haben, sich daran zu beteiligen. Eine Kolonne der Bundeswehr fährt nicht alleine durch die Stadt, sondern sie fährt nur durch die Stadt, wenn es eine Kooperation mit der Hamburger Polizei gibt.
Und Kolonne der Bundeswehr stelle ich mir dann martialisch vor, da ist schweres Gerät, da werden nicht nur Lastwagen und Geländewagen, sondern auch Panzer durch die Straßen buxiert?
Lastwagen und Geländewagen ja, Panzer nein.
Viele Fragen zu dem, was Sie gerade erzählt haben, zum Beispiel die gemeinsame Sprache. Sie bereiten das Manöver, also diese 5 Tage ja schon länger vor und es soll ja dann bestenfalls richtig gut funktionieren, dieser Transport von A nach B. Welche unterschiedlichen Sprachen gibt es denn da? Warum verstehen sich möglicherweise Polizei und Bundeswehr nicht blind im Vorfeld, sondern man muss das erst regeln?
Ja, also das sind natürlich sehr fachspezifische Sprachen, teilweise auch in einem eigenen Jargon. Im Militärischen gibt es eine bestimmte Sprache, die aber auch Strukturen in der Polizei oder in der Feuerwehr so nicht unbekannt ist. Jetzt ist es bei der Bundeswehr so, dass immer mehr englische Fachbegriffe benutzt werden wegen der Zusammenarbeit innerhalb der NATO, sodass wir dann auch oft in so einem Denglisch unterwegs sind, Deutsch mit englischen Fachbegriffen, die aber vielleicht bei anderen Behörden so nicht gebraucht werden. Und deshalb hat für mich Red Storm Bravo im Grundsatz im Januar diesen Jahres angefangen, weil dieser Planungsprozess, das regelmäßige, routinierte Treffen mit Menschen vom THW, vom Deutschen Roten Kreuz, mit aber auch anderen Unternehmen, das ist die Besonderheit, dass das für uns zu einem Stück Normalität geworden ist oder dabei ist, so zu werden. Und dann ist das die zweitägige Übung mit 400 bis 500 Soldaten und einigen hundert Menschen aus anderen Behörden im Grundsatz nur das Ergebnis.
Was werden die Hamburgerinnen und Hamburger, wie wir beide, wie wir ihnen gegenüber sitzen, überhaupt davon mitbekommen? Oder ist das etwas, was, ich sag mal, im fast geschlossenen Rahmen stattfindet? Sie sagen Kolonne durch Hamburg, dann stelle ich mir vor, Ost-Weststraße, frühere Ost-Weststraße, da fahren sie durch, da kriege ich nicht viel mit, aber vielleicht doch.
Und möglichst zur Hauptverkehrszeit, das kommt immer gut.
Also auf der einen Seite wollen wir nach Red Storm Alpha im letzten Jahr, das in einem abgeschiedenen Raum stattgefunden hat, schon auch zeigen, dass die Bundeswehr dabei ist, sich in ihren Fähigkeiten zu entwickeln. Und zum anderen wollen wir natürlich nicht in Hamburg das Stadtleben lahmlegen. Deshalb wird es einmal eine Kolonne geben, die nachts fahren wird, sodass diejenigen, die nachts wach sind oder auf der Straße sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich Bundeswehrfahrzeuge einmal erleben werden. Dann werden wir am nächsten Tag eine eher interne Veranstaltung in einer Kaserne durchführen. Da geht es um das Thema Drohnen. Welche Bedrohungen gibt es da? Welche Fähigkeiten gibt es da? Und am Samstag wollen wir dann einen Unfall simulieren, um den Abtransport von vielen Verletzten durchzuführen. Dieser Unfall findet dann auf einem Marineschiff statt und dann werden die Hamburger nachmittags schon Hubschrauber hören, die über die Stadt fliegen, um diese Verletzten dann auszufliegen. Das ist Thema dieser Übung. Wir haben eine sicherheitspolitische Situation, die sich verändert. Wir müssen uns darauf einstellen und das funktioniert aber nur, wenn man auch dann drei Dinge macht. Üben, üben, üben. Und das wollen wir halt an den zwei Tagen machen. Es wird kein Berufsverkehr dadurch in Beeinträchtigung gelangen. Wir müssen keine Sportveranstaltungen abgesagt werden. Nachts gibt es mal LKW und andere Fahrzeuge und tagsüber fliegen Hubschrauber durch die Gegend.
Red Storm Bravo heißt die Bundeswehrübung, die Ende des Monats in Hamburg geplant ist. Das Szenario: Die NATO wird im Osten Europas bedroht. Größere Truppenteile verschiedener Nationen werden deshalb Richtung Polen geschickt und müssen durch Hamburg. Darüber reden wir heute im Hamburger Hafenkonzert mit Kurt Leonatz, dem Kommandeur des Landeskommandos Hamburg. Herr Leonatz, wann ist diese Übung Red Storm Bravo für Sie eigentlich ein Erfolg?
Also zuerst mal wollen wir natürlich, dass die Übung so läuft, dass es keine Unfälle und so weiter gibt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Übung wird dann als erfolgreich bewertet, wenn die Schnittstellen von Bundeswehr zur Feuerwehr, von Bundeswehr zur Polizei, von Bundeswehr zu anderen Blaulichtorganisationen, wenn diese Schnittstellen funktionieren.
Sie haben es vorhin angesprochen, das ist ja nicht ganz unumstritten, die solche Übungen auch mitten in der Stadt. Es gibt jetzt schon Bündnisse, die mobilisieren. Wie gehen Sie mit diesem Gegenwind um?
Also wir sind in einer Demokratie und da kann man über bestimmte Dinge unterschiedlich denken. Ich möchte Ihnen nur noch mal sagen, das ist keine große Übung der Bundeswehr, sondern Hamburger Soldaten von den unterschiedlichen Dienststellen, die wir haben, unterstützt durch Kameraden aus Niedersachsen, werden in einer Stärke von 400 bis 500 Soldaten zwei Tage auf dem Stadtgebiet Hamburgs üben. Ja, das wollen wir machen, aber mehr auch nicht. Zurzeit findet Quadriga 25 statt, auf der Ostsee. Ich war gestern in Rostock, da trainieren 9000 Soldatinnen und Soldaten aus diversen Ländern. Also Red Storm Bravo ist eine Übung für Soldaten und Behörden in Hamburg und mehr auch nicht.
Kapitän zur See Kurt Leonatz ist zu Gast hier am Hamburger Hafenkonzert und wir sprechen über das Manöver Red Storm Bravo, was Ende September hier in der Stadt stattfinden wird. Sie haben angesprochen, die Übung auf dem Marineschiff. Das Schiff liegt wahrscheinlich sehr sicher im Hafen. Inwieweit ist der Hafen, sind Hafenfirmen da überhaupt eingebunden? Reden Sie mit Hafenfirmen oder mit HPA zum Beispiel?
Das sind genau die Behörden und Wirtschaftsunternehmen, mit denen wir sprechen, auch mit Blohm und Voss. Dort befindet sich auch ein Schiff, was in der Übung integriert ist. Und genau diese Institutionen, die ja auch merken, dass sie bereits mit hybriden Aktionen beschäftigt sind. Genau mit diesen Behörden wollen wir ja auch in die Kommunikation kommen, um die Resilienz auch dieser Stadt Hamburg, dieses Ortes zu stärken. Deshalb sind die ganzen Firmen im Bereich des Hafens, aber auch generell in der Hamburger Wirtschaft und Industrie. Wir haben eine ganz enge Beziehung zur Handelskammer. Wir haben eine ganz enge Beziehung zur Handwerkskammer, in dem wir uns austauschen und uns kennen und wissen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, auch in der Kommunikation, wie denn die sicherheitspolitische Lage ist und was das für Unternehmen bedeuten kann.
Wenn der Ernstfall mal kommen würde, und das wollen Sie ja vermeiden auch mit so einer Übung, deswegen sind ja solche Manöver auch angesetzt, aber wenn der Ernstfall mal kommen sollte, dann wäre natürlich auch der Hamburger Hafen ein Umschlagplatz für Material und Truppen, oder?
Das Thema ist ja, wenn eine Bedrohung ein solches Maß annimmt an der Nordostgrenze der NATO, dann sagt halt die NATO, wir wollen reagieren mit glaubwürdiger Abschreckung. Und glaubwürdige Abschreckung bedeutet, dass wir dann auch Truppen verlegen in großen Ausmaße in den Nordosten Europas, um zu zeigen, wir sind bereit, uns zu verteidigen. Wir wollen es aber verhindern natürlich, dass es zu diesem Fall kommt. Wie kommen jetzt diese Truppen der NATO in den Nordosten Europas? Da liegt halt dieses Land Deutschland dazwischen. Deutschland wird also in diesem Fall zu einem Transitland, man könnte auch sagen Aufmarschgebiet. Und dieser Aufmarsch der NATO muss organisiert werden. Er ist organisiert in dem Operationsplan Deutschland. Und in diesem Operationsplan Deutschland gibt es bestimmte Häfen, die bestimmte Rollen haben. Jetzt müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass zu so einem Szenario zählt, dass es Dokumente gibt, die halt nicht offen sind, sondern die auch eingestuft sind. Und deshalb kann man jetzt öffentlich einfach nicht darüber reden, welcher Hafen welche Rolle hat. Aber natürlich gibt es eine Verlegung von Truppen und dafür braucht man bestimmte Infrastruktur. Und darauf bereiten wir uns auch vor, indem die Bundeswehr vor Ort mit den Landesregierungen darüber spricht.
Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz konkret vorausschauen. Die Übung, ich glaube, der Begriff Übung ist Ihnen lieber als Manöver. Die Übung beginnt am 25. September und dauert wie lang?
Die Übung dauert 2 Tage, vom 25. September bis zum 27. September.
Haben Sie einen Wunsch an die Hamburgerinnen und Hamburger, was diese beiden Tage angeht?
Ja, mein Wunsch ist, in meinen ganzen Gesprächen erlebe ich da auch viel Verständnis und Wertschätzung, dass man nachvollziehen kann, dass es Sinn macht, dass sich Behörden, die mit Sicherheit zu tun haben, mit äußerer und innerer Sicherheit zu tun haben, sich connecten, wie man heutzutage sagt, verbinden, eine gemeinsame Sprache finden, gemeinsame Pläne machen und dass das alles nur Sinn macht, wenn man es auch übt. Und wenn das nachvollziehbar ist, dann würde ich mich freuen.
Für Sie selbst, Stichwort Connecten, ist diese Vorbereitung von Red Storm Bravo ja auch sowas wie ein Kennenlernprogramm der Stadt. Wenn das Manöver vorbei ist, kennen Sie hier, glaube ich, jede Behörde. Sie sind seit, helfen Sie mir, einem knappen Jahr im Amt?
Seit 10 Monaten bin ich hier und in diesen 10 Monaten durfte ich schon sehr viele Menschen in Hamburg kennenlernen aus den unterschiedlichsten Gebieten, Kreisen, natürlich ganz viele Behörden, aber auch Verbände, Wirtschaftsverbände. Das ist eine große Freude, vor allen Dingen die Offenheit zu erleben, über Sicherheitspolitik sich zu unterhalten. Und das wird die Zeit vor Red Storm Bravo und auch die Zeit nach Red Storm Bravo natürlich bestimmen.
Kurt Leonhardt, Kommandeur des Landeskommandos Hamburg in Vorbereitung des Manövers Red Storm Bravo hier in der Stadt. Vorhin ist schon mal der Begriff Red Storm Alpha gefallen. Das war das Manöver, die Übung, die dem jetzigen Manöver vorausging. Was hat man damals eigentlich geprobt, geübt und welche Erfahrungen hat man mitgenommen?
Ja, letztes Jahr hat man das Ganze fokussiert auf die Zusammenarbeit im Hafen. Wir haben also mit HPA, Hamburg Port Authority, und mit der HALA im Hamburger Hafengebiet gemeinsam einen Checkpoint aufgebaut, eine Sicherheitsschleuse, und haben dort Vorbereitungen getroffen, was ist, wenn es wirklich Truppen im Hamburger Hafen gibt. Das haben wir da einmal geübt, da haben wir sehr viel darüber gelernt, wiederum mit welchen Unternehmen muss man sprechen, mit welchen Organisationsteilen der Wirtschaftsunternehmen muss man sprechen. Auch wieder das Thema gemeinsame Sprache. Ist das, was militärisch für uns sehr plausibel ist, ist das eigentlich in der freien Wirtschaft zu verstehen? Und das war alles in einem geschützten Bereich, wenn man so will, auch in einem abgeschotteten Bereich im Hafengebiet. Und mit Red Storm Bravo wollen wir jetzt einen Schritt weiter gehen und auch im Hafen agieren, aber auch außerhalb des Hafens agieren.
nur wenige Monate nach der Übung Red Storm Alpha gab es ja schon, ich sag mal, fast so einen kleinen Echttest. Besuch Flugzeugträger aus Großbritannien, viel Aufregung in Hamburg, Drohnen wurden gesichtet. Konnten Sie da schon davon profitieren? Konnten Sie da Ihre Erfahrung schon einbringen, wie die Zusammenarbeit im Hafen zwischen Bundeswehr und Hafenunternehmen und den Behörden funktioniert?
Ja, absolut. Da hat man dann wirklich quasi die Ernte eingefahren, als der britische Flugzeugträger eingelaufen ist. Dort haben wir uns mit der Polizei verständigt, dass der Heimatschutz vom Landeskommando damals geführt die Sicherungsaufgaben übernimmt und der Polizei zuarbeitet, während die Polizei natürlich weiterhin die Leitung hatte. Dort haben wir uns selbst trainiert, welche Fähigkeiten zur Drohnenabwehr haben wir, zur Feststellung, dass Drohnen da sind. Und da kannte man natürlich schon viele Akteure im Hamburger Hafen und das hat das Ganze unheimlich erleichtert.
Sie haben das Thema Drohnen angesprochen, auch das ging damals durch die Presse und es ist immer wieder Thema im Hamburger Hafen. Es sind hier Drohnen unterwegs, die da eigentlich nicht hingehören. Sonderfall, Besuch des britischen Flugzeugträgers, da waren Sie im Einsatz. Können Sie im normalen Hafenbetrieb, wo es ja letztendlich auch teilweise um sicherheitsrelevante Dinge geht, Blohm und Voss, da werden Schiffe für die Marine gebaut, wenn da eine Drohne unterwegs ist, wo man nicht so genau weiß, können Sie da mit Ihren Mitteln helfen, weil die, ich sag mal, die normalen Behörden, Polizei, Feuerwehr etc. pp. In Hamburg, hat man oftmals das Gefühl, sind da noch gar nicht so an dem Punkt, dass sie da gegen vorgehen können.
Und was macht man mit den Dingern, wenn sie denn mal rumfliegen?
Also zunächst mal gibt es hier die klassische Frage der Zuständigkeit. Und die Bundeswehr hat natürlich im Hamburger Hafen überhaupt keine Zuständigkeit. Das ist alles Sache der Polizei. Und wir sind da in einem ganz engen Dialog mit der Polizei. Darüber freuen wir uns sehr, dass die Hamburger Polizei da auch sehr offen ist, sich auszutauschen. Wir haben natürlich das Thema, dass es Behörden gibt für die innere Sicherheit. Polizeibehörden unter anderem. Und es gibt Behörden für die äußere Sicherheit, das ist die Bundeswehr, das ist ganz klar getrennt. Und im Alltag erleben wir jetzt, dass diese innere und äußere Sicherheit immer mehr eine größere Schnittmenge bekommt, wo man diese Zuständigkeit, wie man es in den bisherigen Jahrzehnten hatte, wo die eigentlich nicht mehr so passend ist. Ich glaube, das wird ein Thema, über das man sich in der Zukunft unterhalten muss. Deshalb alles, was mit Drohnen und anderen Dingen im Hafen passiert, ist das Thema der zivilen Sicherheitsbehörden. Wir werden informiert, was dort passiert. Ich kann Ihnen sagen, dass es in diesem Jahr schon sehr viele Drohnenüberflüge über Hamburger Kasernen gegeben hat.
Wie viele?
Das ist sicherlich im zweistelligen Bereich. Und auch dafür haben wir Sensorik, auch dafür haben wir Fähigkeiten, um Drohnen zu übernehmen und dann kontrolliert landen zu lassen. Aber das machen wir auch alles in Zusammenarbeit mit der Polizei, auch wenn es innerhalb einer Kaserne passiert. Und wenn Sie mir das erlauben, unterschätzen Sie die Fähigkeiten der Polizei in Hamburg nicht.
Aber die Bundeswehr hat tatsächlich auf die neue Technik reagiert. Mit Drohnen wird in der Ukraine Krieg geführt. Hier fliegen sie rum, um irgendwelche Geschichten auszuspionieren, zu beobachten. Ist die Bundeswehr technisch gerüstet für die neue Kriegswaffe Drohnen?
Also zunächst mal muss man ja sagen, dass die Bundeswehr schon seit über 20 Jahren unterschiedlichste Drohnen in ihrem Fuhrpark hat, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja, die Aufklärer des Heeres haben eine sehr große Drohnen-Variation. Die Marine hat eigene Drohnen, zum Beispiel auf der Korvette K-130, seit mehreren Jahrzehnten schon. Ich glaube, die Herausforderung ist jetzt, sehr schnell neue Drohnenentwicklungen mitzubekommen und darauf zu reagieren. Wir fangen nicht bei Null an bei dem Thema Drohnen. Ja, die Marine ist dabei, Unterwasserdrohnen zu entwickeln, hat da schon Prototypen. Ich glaube, das Thema ist, Schritt zu halten mit dem Tempo. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Aber auf keinen Fall fängt die Bundeswehr beim Thema Drohnen bei Null an.
Kurt Leonhardt, lassen Sie uns noch sprechen über die Bundeswehr in Hamburg und die Zusammenarbeit zum Beispiel der unterschiedlichen Teilstreitkräfte. Wir haben 4 Teilstreitkräfte in der Bundeswehr, innerhalb der Bundeswehr. Arbeiten die gut zusammen? Sie kommen nun von der Marine. Versteht sich Marine mit dem Heer und mit den anderen?
Also zuerst mal ist Hamburg das klassische Beispiel dafür, dass es hier wirklich Bundeswehr gemeinsam täglich zur Sache geht, wenn man so will, weil die Institutionen, die hier sind, Universität, Führungsakademie, Bundeswehrkrankenhaus, sind natürlich für alle 4 Teilstreitkräfte da. Ja, wir haben hier nicht ein Hauptquartier oder einen Schwerpunkt einer bestimmten Teilstreitkraft, sondern das ist, wir nennen das mit diesem englischen Ausdruck truly joined, ja, also das ist hier wirklich über alle Grenzen der Teilstreitkräfte erhaben, weil es einfach gemeinsame Institutionen gibt. So, jetzt gibt es natürlich einzelne Teilstreitkräfte und einzelne Waffengattungen und das Thema Identität ist beim Militär ein sehr großes Thema. Das ist aber auch bei Sportvereinen ein großes Thema. Aber mit dem Thema Identität müssen auch militärische Verbände arbeiten. Und das ist auch richtig so. Und natürlich gibt es dann auch einen kameradschaftlichen Wettbewerb und unterschiedliche Identitäten. Und natürlich müssen Fallschirmjäger nochmal andere Dinge beherrschen als U-Boot-Fahrer. Trotzdem können beide eine sehr große Identität haben. Ja, und dann kommt es halt auch dazu, dass der eine dann schon mal denkt, dass er noch schneidiger ist als der andere.
Und Witze macht, die eine über die andere Seite.
Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch so, wie das in unterschiedlichen Bereichen einer großen Firma ist.
Sehr sparsame Antwort, oder, da hat er erst nachgedacht.
Zwischen unterschiedlichen Behörden, glaube ich, auch gibt. Aber natürlich gibt es eine Identität, die täglich auch eine Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass das Zusammenarbeit verhindert. Wir müssen ja gucken, dass es quasi Salad Bowl, ja, unterschiedliche Dinge, die sich da im Militär zusammenfinden, damit mischen. Das Ergebnis besser ist. Ne?
Ich hätte mir jetzt Ihren Lieblingsheereswitz erhofft, aber gut.
Ich auch.
Eine Frage der Zusammenarbeit natürlich innerhalb der Bundeswehr, aber auch, Sie haben das Stichwort Identität ist besonders wichtig angesprochen, ist natürlich auch, wie wird man wahrgenommen von außen? Also wie nimmt man wird die Bundeswehr Ihrer Meinung nach bei der Bevölkerung in Hamburg wahrgenommen, aufgenommen? Gibt es da Veränderungen? Erleben Sie da eine veränderte Akzeptanz auch? Wir haben ganz zu Beginn dieser Sendung auch viel über die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft gesprochen.
Ja, da kann ich jetzt nur sehr persönlich zu antworten. Im Jahre 2000 war ich zum ersten Mal zur Stabsoffizierausbildung hier in Hamburg. 2010 war ich zur Admiralstabsausbildung hier in Hamburg. Und damals hieß es, in Hamburg zählt nur der Kaufmann und geht mal besser nicht in Uniform an Land. Damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Und das erspart vieles, wenn man einfach in Zivil durch Hamburg geht und auch nicht betont, dass man Soldat ist. So habe ich das tatsächlich von 2000 bis 2010 erlebt, habe ich aber jetzt auch nicht als unnormal, sondern als gegeben in ganz Deutschland mehr oder weniger so erlebt. Ich glaube, seit 2015 sind 3 Dinge passiert, die dort zu einer Veränderung geführt haben. Wir hatten einmal die Flüchtlingskrise ab 2015. Dort hat die Bundeswehr in der zivil-militärischen Zusammenarbeit sehr geholfen. Dann hatten wir das Thema Covid. Auch bei Covid war die Bundeswehr mit Hunderten von Soldaten hier in Hamburg integriert, hat teilweise Impfzentren geführt und andere Dinge im Bereich Covid gemacht. Und dann haben wir im Jahr 2022 diese Zeitenwende, die dazu geführt hat, dass die Sicherheitslage sich in Europa entscheidend verändert hat und dadurch auch Militär, denke ich, wieder eine andere Wahrnehmung erhalten hat. Und diese 3 Dinge, Flüchtlingsbewegung, Covid und Zeitenwende, haben dazu geführt, dass ich eine ganz andere Wahrnehmung von Soldatinnen und Soldaten in Uniform in Hamburg wahrnehme. Meine Kameradinnen und Kameraden, die regelmäßig in Uniform vom Hamburger Hauptbahnhof starten oder auch die Öfis benutzen, berichten mir, dass sie zu 95% oder 98% der Fälle, wenn sie angesprochen werden, auf ihr Soldatsein eine sehr positive Resonanz bekommen. Und ich selbst kann das bestätigen durch unterschiedliche Vorträge, Einladungen hier im gesellschaftlichen Leben. Die Bundeswehr wird sehr gewertschätzt und es ist meinen Soldaten und mir schon mehrfach passiert, dass man in Uniform mitten in der Stadt gehört hat, thank you for your service. Und das hat sich wirklich verändert in Hamburg.
Kapitän zur See Leonard, Sie haben das Thema Heimatschutz angesprochen. Heimatschützer haben ja bei der ersten Übung im vergangenen Jahr, Red Storm Alpha, eine große Rolle gespielt. Was sind das für Menschen? Wer übt hier in Hamburg? Wer beteiligt sich an dieser ja durchaus nicht alltäglichen Arbeit als Soldat?
Ja, der Heimatschutz hat ja diese Aufgabe in dem Thema Erhöhen der Sicherheit in Deutschland, vor allen Dingen Objektschutz, Infrastruktur zu bewachen. Dafür werden diese Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Das sind Menschen, die sich dafür bewerben, die sich dafür melden. Und da haben wir in Hamburg mehrere hundert Soldatinnen und Soldaten im Reservestatus, die das machen. Ich denke auch, das hat damit zu tun, dass Hamburg auch eine eigene Identität als Stadt Hamburg hat, als Hanseaten hat, die hier in Hamburg leben, die als Hamburger für die Hamburger Sicherheit etwas tun wollen. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass prozentual wir einen besonders hohen Anteil von freiwilligen Menschen, die sich im Heimatschutz engagieren, hier in Hamburg haben.
Wer darf da mitmachen? Wer kann sich da bei Ihnen bewerben? Und welche Voraussetzungen braucht es?
Da können sich alle Frauen und Männer bewerben im Alter zwischen 18 und 62. Diese Interessierte, die müssen dann einmal eine Untersuchung machen. Und dann gibt es eine modular aufgebaute Ausbildung in kurzen Wochen, teilweise am Wochenende, sodass auch damit richtig umgegangen wird, dass diese Menschen einen normalen Beruf haben, den sie nachgehen, aber dass diese Kombination von Ausbildung für den Heimatschutz und Kombination mit dem eigentlichen Beruf möglich ist, modulartig aufgebaut, und nach mehreren Monaten hat man dann eine Zertifizierung, also eine systematische Ausbildungshöhe auch erreicht, sodass man vor allen Dingen die Soldatinnen und Soldaten selbst sicher sind, dass sie für diese Aufgabe qualifiziert sind. Und wenn diese Qualifikation erreicht wird, dann geht es darum, das immer wieder zu üben, vor allen Dingen durch Wochenendaktivitäten, Aktionen am Wochenende. Und da haben wir hier in Hamburg ein großes Interesse dran.
Sie selber sind jetzt seit 10 Monaten hier in Hamburg. Sie kannten die Stadt vorher auch schon, aber jetzt wirklich mal dauerhaft hier zu leben und zu arbeiten. Wie nehmen Sie da das wahr und haben Sie das Gefühl, dass Sie da wirklich schon angekommen sind? Wo wohnen Sie überhaupt?
Ja,
nicht in der Kaserne wahrscheinlich, oder?
Ich wohne nicht in der Kaserne, ich wohne in Isarbrook in einer Wohnung. Ist allerdings auch so, dass als Berufssoldat man sehr oft versetzt wird, sodass ich auch schon an die 20 Versetzungen habe. Meine Familie und ich, wir wohnen in Niedersachsen und aus dem schönen Oldenburg in Oldenburg bin ich dann alle 2 oder 3 Jahre in einen neuen Dienstort gefahren, und so mache ich das jetzt auch, sodass ich also in der Woche mich hier voll der Hamburger Stadtgesellschaft widmen kann und am Wochenende bei einer Familie in Niedersachsen bin.
Ich könnte mir vorstellen, wenn am 25. September ein Manöver beginnt, dass der Sommerurlaub in diesem Jahr noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise eher kurz war, oder?
Das ist ja auch immer eine Frage der Planung und der Organisation. Wie gesagt, seit Januar diesen Jahres beschäftigen wir uns mit dieser Übung. Das ist auch völlig normal, dass Militär sehr langfristig plant, und deshalb haben auch alle im Kommando den geplanten Urlaub so antreten können, wie es vorgesehen war. Und das gilt für den Kommandeur genauso.
Delegieren muss auch gelernt sein. Kurt Leonhardz, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier waren, zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Und alles Gute für den 25. bis 27. September, dass alles so reibungslos läuft, wie Sie sich das vorstellen.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute mit einem Blick voraus. Ab 25. September findet 2 Tage lang in Hamburg das Manöver Red Storm Bravo der Bundeswehr statt.
In der kommenden Woche schauen wir zurück auf 10 Jahre Seenotrettung im Mittelmeer. Seit 2015 leisten Organisationen wie Sea-Watch und CI im zentralen Mittelmeer Seenotrettung. Bis April 2025 haben diese Schiffe mehr als 175.000 Menschen gerettet. Wir sprechen mit den Rettern von damals und heute. Was treibt sie an? Was haben sie erlebt in den vergangenen 10 Jahren?
Für heute war es das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.